Manche kennen die Geschichten aus dem Markus-Evangelium seit Kindertagen. Jesus heilt einen Gelähmten, isst mit Zöllnern und stößt mit seinem Handeln auf heftigen Widerstand. Doch hinter diesen Szenen steckt mehr als anschaulicher Erzählstoff. Sie zeigen, wie der Sohn Gottes im Gewand eines Sklaven den gefallenen Menschen wirklich dient. Statt abstrakte Anweisungen zu geben, zeigt er in 5 lebendigen Begebenheiten, wie er gefangene Menschen aus der Macht der Sünde und aus den Fesseln einer toten Religion zurück in den Genuss des lebendigen Gottes führt. Wer diese Linie erkennt, entdeckt im Dienst des Sklavenerlösers nicht nur ein Vorbild, sondern die gute Nachricht in Aktion. Der Sklavenerlöser vergibt Sünden mit göttlicher Autorität. Im überfüllten Haus von Kapernaum wird ein gelähmter Mann vor Jesus niedergelegt. Alles an dieser Szene lenkt den Blick zunächst auf das Sichtbare, die Krankheit, die Unmöglichkeit, zu gehen, die kreative Mühe der Freunde, die das Dach abdecken, um ihn vor Jesus zu bringen. Doch als der Sklavenerlöser den Mann ansieht, legt er die Hand nicht zuerst an die Lähmung, sondern an eine tiefere Blockade, und als Jesus ihren Glauben sah, spricht er zu dem Gelähmten: Kind, deine Sünden sind vergeben. Er nennt ihn Kind und erreicht damit die Wurzel, nicht nur ein Symptom. Damit entlarvt er zugleich unsere eigentliche Not, nicht das äußerlich Missratene, die Lebensumstände und Begrenzungen stehen im Zentrum, sondern die Sünde, die das Verhältnis zu Gott zerstört und den inneren Menschen lahmlegt. Vers 5 sagt: Und Jesus, als er ihren Glauben sah, spricht zu dem Gelähmten: Kind, deine Sünden sind vergeben. Der Herr sagte zu dem Gelähmten: Deine Sünden sind vergeben. Die Sünden waren die Ursache seiner Krankheit. Das Wort des Sklavenheilandes ging hier an die Ursache, damit eine andere Wirkung hervorgebracht würde. Sobald die Sünden vergeben waren, wurde die Krankheit geheilt. Es ist wichtig und bedeutsam, dass der erste Vorfall in diesem Abschnitt über die Ausführung des Evangeliumsdienstes ein Fall ist, in dem die Sünden eines kranken Menschen vergeben werden. Das zeigt, dass bei der Ausführung des Evangeliums das Erste, was getan werden muss, darin besteht, den Menschen zu helfen, dass ihre Sünden vergeben werden. Am Anfang der Bibel wird der Mensch ganz anders gezeichnet. Von ihm heißt es: Da formte Jehova Gott den Menschen vom Staub des Erdbodens und hauchte ihm den Lebensatem in die Nasenlöcher, und der Mensch wurde zu einer lebenden Seele. In 1. Mose 1-2 ist der Mensch sehr gut, Gott zugewandt, durch den von Gott gehauchten Geist auf Gemeinschaft angelegt. Die Lähmung taucht erst auf, als in 1. Mose 3 die Sünde durch den Betrug der Schlange eindringt, das Vertrauen zerbricht und Scham, Angst und Verstecken an die Stelle der offenen Gemeinschaft treten. Seitdem zieht sich durch die Geschichte der Menschen eine unsichtbare Paralyse: Man kann funktionieren, leisten, planen und doch in Bezug auf Gott innerlich reglos sein, wie festgebunden an eine Bahre. Wenn Jesus in Kapernaum Sünden vergibt, handelt er deshalb nicht wie ein moralischer Berater, sondern wie der Schöpfer, der das, was sehr gut war, wiederherstellt. Die Schriftgelehrten spüren instinktiv, wie ungeheuerlich dieses Wort ist. Was redet dieser so? Er lästert. Wer kann Sünden vergeben außer einem Gott, heißt es. Ihre Empörung trifft einen wahren Punkt und verfehlt doch die Person. Ja, nur Gott kann Sünden vergeben, und gerade deshalb steht hier in der Gestalt des Sklavenerlösers der Gott vor ihnen, der sich herabbeugt, um zu reinigen, statt zu richten. Jesus lässt ihre versteckten Gedanken nicht im Raum stehen. Er fragt sie, was leichter sei, das unsichtbare Wort der Vergebung zu sprechen oder den sichtbaren Befehl zur Heilung zu geben, und führt beides zusammen, indem er den Gelähmten aufstehen lässt. Die sichtbare Heilung ist das Siegel auf der unsichtbaren Vergebung, sie macht deutlich, wer von Christus Vergebung empfängt, bleibt nicht liegen, sondern wird in der Tiefe aufgerichtet, um einen neuen Weg zu gehen. Damit zeichnet Markus gleich zu Beginn von Kapitel 2 ein Evangelium, das viel mehr ist als die Lösung äußerer Probleme. Vergebung in diesem Sinn ist nicht bloß ein juristischer Vorgang, bei dem eine Schuldakte abgestempelt wird. Sie ist der Durchbruch des göttlichen Lebens in eine erstarrte Existenz, der Beginn eines Weges in der Gnade. Der Sklavenerlöser beugt sich in unser Elend hinab, nennt uns Kind und löst das Band, das uns von Gott trennt. Wo dieses Wort der Vergebung angenommen wird, wächst stille Hoffnung, man muss nicht für immer an die eigene Geschichte gefesselt bleiben. So wie der Gelähmte sein Bett aufnimmt und vor allen hinausgeht, kann ein Mensch, dem Gott seine Sünde wirklich abnimmt, anfangen, aufrecht zu gehen, nicht in eigener Stärke, sondern getragen von einer neuen, leisen Freiheit vor Gott. In dieser Freiheit beginnt das eigentliche Evangelium, ein Leben, das aus empfangener Vergebung heraus in der Nähe des Sklavenerlösers weitergeht. Und als Jesus ihren Glauben sah, spricht er zu dem Gelähmten: Kind, deine Sünden sind vergeben. Da formte Jehova Gott den Menschen vom Staub des Erdbodens und hauchte ihm den Lebensatem in die Nasenlöcher, und der Mensch wurde zu einer lebenden Seele. Die erste Tat des Sklavenerlösers in Markus 2 legt frei, wie tief er den Menschen sieht und wie radikal er ansetzt. Sünde ist nicht nur ein moralisches Fehlverhalten, sondern eine Lähmung des Herzens, die uns von Gott entfernt. Wenn Christus mit göttlicher Vollmacht Sünden vergibt, öffnet er einen Raum, in dem ein Mensch neu atmen, sich erheben und mit Gott versöhnt leben kann. Wer sich von seinem Wort treffen lässt, entdeckt Vergebung als Quelle eines neuen Weges und erfährt, dass Gott nicht am Rand unserer Not steht, sondern gerade in unsere innerste Bedürftigkeit hineinkommt, um uns aufzurichten. Der Sklavenerlöser sucht Sünder und schenkt Freude statt religiöser Schwere. Nach der Heilung des Gelähmten führt Markus uns an einen ganz anderen Ort, an den Zolltisch eines Mannes, den man lieber mied. Jesus sieht Levi, den Sohn des Alpheus, mitten in seiner kompromittierten Existenz sitzen und spricht nur ein schlichtes »Folge mir nach«. Dass dieser Zöllner aufsteht und mitgeht, ist bereits ein Wunder der Gnade. Doch der Sklavenerlöser bleibt nicht bei einer diskreten Einzelbeziehung. Kurz darauf sitzt er in Levis Haus zu Tisch, umgeben von Zöllnern und Sündern. Denn es waren viele und sie folgten ihm, heißt es. Ausgerechnet dort, wo man die düstersten Geschichten und die größte Beschämung erwarten würde, ist ein Festmahl im Gange. Der Arzt, von dem Jesus sagt, nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken, steht mitten in einem Kreis von Menschen, denen man sonst höchstens aus sicherer Distanz begegnete. Zweitens war er als Arzt für die Kranken und Elenden mit den Zöllnern, denjenigen, die ihrem Volk untreu und illoyal waren, und mit Sündern, die von der Gesellschaft verachtet und ausgegrenzt waren, bei einem Festmahl, damit sie die Barmherzigkeit Gottes kosten und zur Freude an Gott wiederhergestellt werden konnten. Dies wurde von den selbstgerechten, aber erbarmungslosen Schriftgelehrten der Pharisäer verurteilt. Für die Schriftgelehrten und Pharisäer ist dieser Anblick ein Skandal. Sie definieren Reinheit durch Distanz und Gerechtigkeit durch Abgrenzung. Dass Jesus gerade da sitzt, wo nach ihrer Vorstellung geistliche Ansteckungsgefahr herrscht, bringt ihre versteckte Selbstgerechtigkeit ans Licht. Sie fragen die Jünger, warum ihr Meister mit Zöllnern und Sündern ist, und erhalten die Antwort aus dem Mund des Herrn: Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Damit wird deutlich, wohin der Evangeliumsdienst des Sklavenerlösers zielt: Er sucht nicht die äußerlich Erfolgreichen und innerlich Zufriedenen, sondern die, die wissen, dass ihnen etwas Grundlegendes fehlt. In ihrer Nähe entfaltet sich eine neue Form der Gemeinschaft, nicht auf der Grundlage makelloser Biografien, sondern auf der Grundlage einer Barmherzigkeit, die sich nicht scheut, an einem beschmutzten Tisch Platz zu nehmen. In diesem Zusammenhang taucht die Frage nach Fasten und religiöser Strenge auf. Die Jünger des Johannes und die Pharisäer halten ihre Fastenzeiten ein, und der Unterschied zu der fröhlichen Atmosphäre um Jesus wird schneidend spürbar. Als man ihn darauf anspricht, antwortet er mit einem Bild: Können etwa die Söhne der Hochzeitskammer fasten, während der Bräutigam bei ihnen ist? Er beschreibt sich selbst als Bräutigam, dessen Gegenwart eine Zeit der Freude begründet. Ein Trauerritus passt nicht in einen Hochzeitssaal. Wie neuer Wein, der lebendig in alten Schläuchen gärt, sprengt die Gegenwart Christi die engen Formen einer Religiosität, die alles richtig machen will und doch weit vom Herz Gottes entfernt bleibt. Das Evangelium erweist sich so als eine Einladung aus der Kälte der Selbstverurteilung und aus der Schwere religiöser Leistungskataloge in die Wärme einer Tischgemeinschaft mit dem Bräutigam. Wer sich in der Rolle der Zöllner und Sünder wiedererkennt, hört darin ein zartes, aber kräftiges Versprechen: An Gottes Tisch ist Platz für Menschen mit Geschichte, für solche, die als hoffnungslos galten. Und wer sich eher in den Fragen der Pharisäer wiederfindet, wird herausgefordert, die eigene Vorstellung von Gottes Gerechtigkeit zu prüfen. In der Nähe des Sklavenerlösers beginnt Gerechtigkeit nach Gnade zu riechen und Heiligung nach Freude zu schmecken. Dort, wo er in der Mitte ist, wird aus einer schweren Pflicht religiöser Korrektheit eine lebendige, fröhliche Gemeinschaft mit Christus, in der Sünder aufatmen und Selbstgerechte lernen, Barmherzigkeit höher zu achten als ihre vermeintliche Stärke. Und es geschieht, dass er in seinem Haus zu Tisch liegt, und viele Zöllner und Sünder lagen mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch, denn es waren viele, und sie folgten ihm nach. Und als Jesus es hörte, spricht er zu ihnen: Nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Die Szenen um Levi und das Festmahl mit Zöllnern und Sündern zeigen, wie der Sklavenerlöser das Evangelium als Einladung in eine freimachende Gemeinschaft lebt. Er sucht Menschen, die wenig vorzuweisen haben, und setzt sich an ihren Tisch, um ihnen die Barmherzigkeit Gottes schmecken zu lassen. Zugleich entlarvt er jede Form von Frömmigkeit, die sich über andere erhebt. Wo er als Bräutigam in der Mitte ist, wird aus religiöser Schwere eine Freude, die aus Vergebung und angenommener Zerbrochenheit wächst. In dieser Atmosphäre lernen Menschen, dass Gottes Gerechtigkeit nicht eine Last ist, die niederdrückt, sondern ein Gewand der Gnade, in dem man aufrecht vor ihm stehen kann. Der Sklavenerlöser führt aus religiösen Regeln in die wahre Sabbatruhe und das Leben. Wenn Markus von den Sabbatbegebenheiten berichtet, führt er uns mitten hinein in eine Auseinandersetzung darüber, wie man Gott dient. Die Jünger gehen am Sabbat durch die Kornfelder und beginnen, Ähren auszuraufen. Für die Pharisäer ist das ein klarer Verstoß gegen die Ruhegebote, sie sehen Regelbruch, wo Jesus den Hunger seiner Freunde sieht. Jesus antwortet nicht mit einer allgemeinen Kritik am Gesetz, sondern mit einem Hinweis auf eine bekannte Geschichte, David, der in der Not die heiligen Schaubrote aß, die doch nach der Tora nur den Priestern zustanden. Damit zeigt er, dass Gott nicht kalt über der Bedürftigkeit seiner Diener steht. Heiligkeit ist bei ihm nicht der Schutz einer Vorschrift um ihrer selbst willen, sondern der Schutz seiner Menschen und seiner Gegenwart unter ihnen. Viertens erlaubte er seinen Nachfolgern, am Sabbat in den Kornfeldern Ähren zu pflücken, damit sie ihren Hunger stillen konnten. Damit schienen sie zwar Gottes Gebot in Bezug auf den Sabbat zu übertreten, in Wirklichkeit aber gefielen sie Gott. Denn der Hunger der Nachfolger Christi wurde durch ihn gestillt, so wie der Hunger Davids und seiner Gefährten durch die Schaubrote im Tempel gestillt wurde. Das macht deutlich, dass es in Gottes neutestamentlicher Ökonomie nicht darum geht, religiöse Vorschriften einzuhalten, sondern darum, Befriedigung in und durch Christus als die wirkliche Sabbatruhe zu genießen. In der alttestamentlichen Anweisung über den Sabbat steht die Ruhe in engem Zusammenhang mit der Gegenwart Gottes in seiner Wohnstätte. Nachdem 2. Mose 25 bis 31 ausführlich von der Stiftshütte gesprochen hat, heißt es: Ihr sollt den Sabbat halten, denn er ist euch heilig. Der Sabbat ist Zeichen dafür, dass Gott sein Volk aus der Sklaverei geführt hat, um es zur Ruhe bei sich zu bringen. Das Neue Testament nimmt diesen Gedanken auf und vertieft ihn. Über die alttestamentlichen Schatten heißt es: So richte euch nun niemand wegen Speise und Trank oder hinsichtlich eines Festes oder Neumondes oder Sabbats, die ein Schatten der zukünftigen Dinge sind, der Körper aber ist des Christus. Christus ist die Wirklichkeit der Sabbatruhe, er ist unsere Vollendung, unsere Ruhe, unsere stille Zufriedenstellung. Wenn die Jünger am Sabbat mit ihm unterwegs sind und durch ihn ihren Hunger stillen, dann verletzen sie nicht den Sinn des Sabbats, sondern erfüllen ihn, sie genießen in seiner Nähe die Ruhe, die Gott geben will. Noch schärfer tritt Gottes Herz im Heilungswunder in der Synagoge hervor. Ein Mann mit verdorrter Hand steht im Mittelpunkt der Beobachtung, die Pharisäer warten darauf, ob Jesus am Sabbat heilen wird, um ihn anklagen zu können. Jesus stellt die Frage, die ihre Haltung entlarvt: Ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses zu tun, ein Leben zu retten oder zu töten? Ihr Schweigen verrät, dass ihre Sorge um den Sabbat längst losgelöst ist von Gottes Sorge um den Menschen. In seinem Zorn über die Verstockung und seiner Traurigkeit über ihre Härte lässt Jesus den Mann mitten im Gottesdienst aufstehen, streckt seine verdorrte Hand aus und macht sie wieder ganz. Der Sabbat wird an diesem Tag nicht durch Heilung entweiht, sondern durch das Festhalten am toten Buchstaben. In diesen Sabbatbegebenheiten setzt der Sklavenerlöser ein deutliches Zeichen: Gottes Herz schlägt nicht zuerst für die Unversehrtheit religiöser Ordnungen, sondern für den Genuss seiner selbst und die Wiederherstellung des Lebens. Wo Christus als Herr des Sabbats gegenwärtig ist, verliert ein äußerliches Ruhegebot seine Starrheit und wird zu einer Einladung, in ihm selbst zu ruhen. Sabbatruhe meint dann nicht passives Nichtstun, sondern das Aufhören von selbstgemachter Rechtfertigung, das Niederlegen eines Lebens, das aus eigener Kraft alles richtig machen will. Es ist die innere Lage eines Menschen, der sagen kann: Es genügt, dass Christus meine Gerechtigkeit, meine Kraft und meine Ruhe ist. Und er sprach zu ihnen, der Sabbat ist um des Menschen willen geschaffen worden und nicht der Mensch um des Sabbats willen. So richte euch nun niemand wegen Speise oder Trank oder hinsichtlich eines Festes oder Neumondes oder Sabbats, die ein Schatten der zukünftigen Dinge sind, der Körper aber ist des Christus. Die Sabbatgeschichten in Markus 2-3 zeigen einen Christus, der nicht gekommen ist, um religiöse Regeln zu verschärfen, sondern um ihre tiefere Bedeutung zu erfüllen, dass der Mensch in Gottes Gegenwart Ruhe findet und Leben empfängt. In ihm wird der Sabbat von einem äußerlichen Gebot zu einer inneren Wirklichkeit, einer Ruhe, in der man aufhören darf, sich selbst zu rechtfertigen und in der man seine Bedürftigkeit nicht vor Gott verstecken muss. Wer diesen Herrn des Sabbats kennenlernt, entdeckt, wie Gottes Ordnung nicht ein System von Verboten bleibt, sondern zu einem Raum wird, in dem Hunger gestillt, Verkrümmtes aufgerichtet und empfangenes Leben bereitwillig geteilt wird. Herr Jesus, führe uns im Licht deines Wortes und schenke uns Gnade, die gezeigte Wahrheit nicht nur zu verstehen, sondern im Alltag aus deinem Leben zu erfahren. Bewahre uns in deiner Gegenwart, damit unser Denken, Reden und Dienen von dir geprägt wird und dein Name in der Gemeinde verherrlicht wird. Amen.